You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mit den NBA All-Stars 2023 in dieser Folge mit den All-Stars der Eastern Conference. Es ist ja schwierig wie nie, sage ich gefühlt jedes Jahr, wenn ich hier den traditionellen Pod zu den All-Stars aufnehme. Dieses Jahr zum ersten Mal ein bisschen ein anderes Format. Also heute, wie gesagt, nur eine Conference. Die andere gibt's in einem anderen Podcast-Feed, und zwar beim Double Step Back. Das ist der Pod, der diese Saison an den Start ging von Julius Schubert und dem guten Lorenzo Ligresti, der heute ja auch am Start ist, um mit mir die Eastern Conference All-Stars zu diskutieren. Hey Lorenzo, was geht ab?
Hey Jonathan, grüß dich. Ich bin gespannt. Ich habe mir gefühlt wochenlang den Kopf zerbrochen, wie ich die All-Star-Picks hier heute anordne. Und ich freue mich sehr auf unser Crossover, Doppelfolgen, wie auch immer man es nennen möchte.
Home and Home,
genau. Ja, ich freue mich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und genau, jetzt der Osten bei uns im Pod, dann der Westen. Let's go. Wir werden uns abmühen, glaube ich. Ich glaube, so viel kann man jetzt schon prophezeien.
Ja, es wird brutal. Wir haben gerade off-air schon ganz kurz drüber gesprochen. Es gibt natürlich 12 All-Stars pro Conference. Und ich habe im Osten nur 5 Locks oder 6, gerade eben spontan an dazugenommen. Das heißt, die Hälfte meiner Kandidaten finde ich selber relativ diskutabel, weil es danach wahrscheinlich nochmal so viele gibt, also nochmal 6 Spieler, für die man auch einen guten Case machen könnte. Ich habe sogar so nochmal circa 10 Spieler, wo ich es mir irgendwie vorstellen könnte. Und das, obwohl ja auch in beiden Conferences dieses Jahr ein paar Kandidaten rausfallen, die sonst eigentlich jährlich dabei waren oder zumindest letztes Jahr All-Stars waren, entweder weil sie verletzt sind oder leistungstechnisch in ein kleines Loch reingefallen sind. Und im Westen sieht es nicht so viel anders aus. Also ich bin echt super gespannt. Es ist jetzt auch mein erster öffentlicher Pod seit über 2 Wochen. Ich war ja 2 Wochen im Ausland, im Libanon. Ich habe gestern schon wieder eine Supporter-Folge aufgenommen, noch mit dem Luca zusammen, unseren MLK-Day-Recap. Wir haben gestern auf Playback 7 Spiele in der Konferenz sozusagen kommentiert, Watchparty gemacht, fröhlich rumgesappt von 19 Uhr bis 0.30 Uhr oder so, immer in das gerade spannende Spiel reingeschaut auf playback.tv. Das hat riesen Spaß gemacht, und danach haben wir nochmal eine knappe Stunde im Pod drüber gesprochen, unsere Eindrücke und Analysen der 7 Spiele und insgesamt 14 Teams zusammengefasst. Das war exklusiv für Supporter, wie so einige Pods in letzter Zeit. Mich haben Luca und auch Torben als Co-Hosts da super vertreten. Meine letzte Folge ist jetzt schon über 2 Wochen her gewesen, die dann davor gekommen war. Das war das Top 30 Spieler Ranking Update mit dem Nico zusammen. Das hatten wir pre-recorded, aber auch das war ein exklusiver Supporter-Pod. Geht thematisch ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber mir ist halt schon nochmal aufgefallen, dass ich auf die All-Stars anders drauf gucke, dass ich da anders rangehe an meine Liste, an meine Kandidaten im Endeffekt, als beim Top 30 Ranking, wo halt noch sehr viel mehr Prognose mit drin steckt und vor allem auch, wen hätte ich am liebsten in den Playoffs, wer hat da den größten Impact. Und das spielt bei mir beim All-Star-Voting zumindest jetzt nicht so die große Rolle, nicht so die primäre Rolle. Es ist natürlich immer die besondere Situation, dass wir nur ungefähr die Hälfte der Regular Season 2022-23 jetzt gesehen haben und da die zweite Hälfte natürlich dann auch so ein bisschen projizieren müssen. Und vor allem auch, was in den Playoffs passiert, das fällt entweder komplett raus oder man sagt, okay, ich schaue mir halt an, was seit dem letzten All-Star-Voting so passiert ist, auch wenn es in der letzten Saison war und da dann halt in der Postseason. Also das ist alles nicht so ganz klar, es ist ein bisschen schwammig. Ich glaube, da hat jeder auch so ein bisschen seine eigenen Kriterien. Ich habe meine über die x Jahre, die ich das jetzt schon mache, früher bei GoToGuys Wired, jetzt hier bei Jeden Tag NBA, so ein bisschen etabliert. Und bevor wir hier gleich anfangen, unsere Kandidaten zu enthüllen, da fangen wir dann mit den Startern an. Backcourt und Frontcourt natürlich und dann die Spieler, die wir auf die Bank packen würden, jeweils in Backcourt und Frontcourt, dann die zwei Wildcards und dann würde ich sagen, hauen wir auch noch die Spieler raus, die bei uns knapp den Cut nicht geschafft haben. Aber vorher würden mich auch gleich deine Kriterien, nach denen du jetzt hier vorgegangen bist und deine Teams letztendlich zusammengestellt hast, interessieren. Lorenzo, was macht für dich einen All-Star 2023 aus?
Also natürlich, wie du sagst, es ist ein in gewisser Weise ein Regular Season Award, wie wir bei den Awards und auch den All-NBA-Teams immer drüber sprechen. Es ist in gewisser Weise halt ein Abbild davon, was Spieler X bislang in dieser Saison geleistet hat. Und ich versuche da auch mich möglichst wenig von Legacy und Standing und Leistungen in den letzten Jahren und so weiter beeinflussen zu lassen, sondern wirklich darauf zu schauen, was hat der Spieler in dieser Saison bislang gemacht. Mhm. Es gibt, wenn man sich auch verschiedene Podcasts, Journalisten, Beiträge und so weiter anschaut, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Es gibt viele Leute, die irgendwie gerade in den US-Medien gefühlt nach Teamerfolg auch viel gehen, so nach dem Motto Team XY steht, ist Erster im Osten und dementsprechend brauchen die ja eigentlich zwei oder drei All-Stars oder was auch immer. Auch das versuche ich zu vermeiden, wobei aber der Teamerfolg beziehungsweise die Bedeutung dieses Spielers für diesen Teamerfolg schon ein Kriterium sein kann, wenn ich zwei Spieler auf einem sehr ähnlichen Level sehe, dass es dann so das Zünglein an der Waage sein könnte. Gleiches gilt für Games played beziehungsweise Minuten. Wenn jetzt ein Spieler verletzt war, fällt der für mich nicht per se aus der Konversation raus, wenn ansonsten die Kriterien passen. Mhm. Aber es kann natürlich, wenn man sich zwischen zwei Spielern entscheiden muss, wie das hier häufiger der Fall war in meinen Überlegungen, dann kann das auch das natürlich ein Faktor sein, wenn ein Spieler dann halt einfach 5 oder sogar 10 Spiele mehr absolviert hat zur Saisonhalbzeit stand jetzt. Ja, es natürlich im Endeffekt muss sich ein schlüssiges Gesamtbild ergeben. Aber auch solche Faktoren, die nicht unbedingt nur mit der individuellen Leistung des Spielers zusammenhängen, spielen natürlich irgendwo mit rein, wenn man an einen gewissen Punkt kommt und knallharte Entscheidungen treffen muss.
Ja, also Teamerfolg spiegelt ja zumindest im Idealfall auch den Impact von dem Spieler wider. Also fließt bei mir dann halt auch mit ein. Aber ich gucke dann jetzt nicht unbedingt auf den Record oder die Standings. Vor allem, die sind ja gerade auch so volatil in der NBA. Also ja. Ich verlierst du 3 Spiele in Folge, bist du 7 Plätze weiter unten oder so. Oder die Suns waren vor einem Monat noch oben in der Western Conference und jetzt sind sie komplett rausgefallen aus dem Play-In durch Devin Bookers Verletzung und einen Haufen andere Verletzungen. Und also das Da kann man eigentlich gerade nicht drauf gucken, wenn man irgendwie eine Spielerleistung honorieren will. Und deswegen schaue ich mir schon auch das Net-Rating an. Das ist natürlich auch immer aussagekräftiger als noch die Bilanz. Und da dann aber halt natürlich auch die Impact-Stats, also welchen Einfluss hat der Spieler überhaupt auf dieses Net-Rating und dann im Endeffekt auch auf die Bilanz und das Standing. Das ist natürlich immer ziemlich noisy. Deswegen ist es auch nie ein alleiniges Kriterium, das für sich selbst steht. Aber ich schaue halt schon, wie läuft es eigentlich, wenn dieser Spieler auf dem Feld ist. Macht man überhaupt mehr Punkte als der Gegner oder erfüllt man hier nur die eigene Boxscore-Zeile? Also da schaue ich natürlich immer drauf, dann natürlich aber auch, was der Output ist dieses Spielers und wie effizient passiert diese ganze Geschichte und dann natürlich auch, wie sieht es auf dem Spielfeld aus, wenn er spielt, zieht er ständig die Defense auf sich, macht das leichter für seine Mitspieler, ist die Offense so gut mit diesem Spieler auf dem Feld, weil dieser Spieler halt diese Rolle inne hat und dieses Skillset hat. Also das ist ja im Endeffekt alles nicht wirklich anders, als hier bei Jeden Tag NBA sowieso die Spieler analysiert werden. Aber es geht mir auch unterm Strich auf jeden Fall um die Spielerleistung und jetzt nicht um, manche sagen ja auch, ich will den und den im All-Star Game haben, weil der macht so geile Dunks. Ja, wegen der Show. Ist doch eh ein Show-Event. Warum haben wir hier nicht die flashiesten Spieler drin? Ich will hier keinen Rudy Gobert drin haben oder sowas. Das ist total langweilig im All-Star Game. Also so gehe ich da überhaupt nicht ran, denn es ist kein reines Show-Event. Es hat wirklich Folgen für diese Spieler, ob die es ins All-Star Game schaffen oder nicht. Die verdienen teilweise mehr durch Incentives, wenn sie All-Stars werden, dann direkt oder indirekt, was ich bessere Werbedeals bekommen, auch Front Offices und Agenten nehmen das ernst, wenn es um Vertragsverhandlungen geht. Hey, wir haben hier einen All-Star, der muss mehr verdienen, bla bla. Es ist auch Teil der Vita und der Legacy eines Spielers, ob er jetzt 2-mal All-Star war oder 15-mal in Folge, solche Geschichten. Und es soll halt kein reiner Beliebtheitswettbewerb sein. Die Liga selbst begrenzt ja den Einfluss von der Beliebtheit, indem sie die Starter mittlerweile auch nur noch zu 50% von den Fans bestimmen lassen. Also das fließt ja ein, das Fanvoting in das Ergebnis, wer Starter wird. Die anderen 50% setzen sich zur Hälfte aus nochmal Medienvertreterstimmen und dann NBA-Spielerstimmen zusammen. Also 50% Fans, 25% Medien, 25% Spieler bestimmen, wer Starter wird. Die Reservisten werden dann von den Coaches gewählt. Und die Fans können auch aktuell noch abstimmen, also auch ihr Hörer könnt aktuell noch abstimmen. Deswegen haben wir jetzt hier auch diesen Zeitpunkt gewählt. Man kann nämlich noch bis zum 21. Januar abstimmen. Und wir haben hier heute in dieser Folge tatsächlich die NBA höchst selbst als Sponsor auch drin, die da nochmal drauf hinweisen möchte. Also bis zum 21. Januar, 23.59 Uhr Eastern Time, das ist dann bei uns schon kurz vor 6 Uhr morgens hier in Mitteleuropa, am 22. tatsächlich, könnt ihr noch abstimmen. Dieser Pod hier erscheint am 18. Januar. Dann der zweite Teil mit den Western Conference All-Stars erscheint beim Double Step Back Pod von Di Lorenzo und Julius am Donnerstag, also am 19. Und am 19. erscheint dann auch, nachdem der Pod gedroppt ist, passenderweise nochmal ein Update, wie es aktuell aussieht mit den All-Star-Stimmen um die Starting Spots. Dann am 20. ist nochmal so ein 3-for-1-Day. Das heißt, dass alle Votes, die am 20., also am Freitag eingehen, dreifach zählen. Also da könnt ihr nochmal einen richtigen Unterschied machen. Und wie gesagt, dann am 21. spät in den USA, beziehungsweise am 22. früh Ortszeit hier, ist es Voting vorbei. Dann dauert es nochmal ein paar Tage bis zum Donnerstag nächste Woche, am 26. Januar. Da werden dann die All-Star-Starter verkündet. Das passiert normalerweise in der Halbzeitpause des TNT Doubleheaders, direkt live on air sozusagen. Und dann nochmal eine Woche später, am 2. Februar, werden dann die All-Star-Reservisten verkündet von der Liga. Das heißt, die NBA-Headcoaches, die haben eine Woche Zeit oder ein paar Tage Zeit wahrscheinlich nur, aber eine Woche später werden sie dann eben verkündet. Die Coaches dürfen natürlich nicht für ihre eigenen Spieler abstimmen. Und am 19. Februar, da gibt es dann das All-Star-Game in Salt Lake City, Utah dieses Jahr. Also wenn ihr noch nicht abgestimmt habt oder nochmal abstimmen wollt oder am Freitag wollt, dass eure Stimmen dreifach zählen, dann geht gerne über meinen Link hier von Jeden Tag NBA, weil dann sieht die NBA, dass das hier auch was bringt, wenn ich darüber spreche im Pod. Das wäre ganz schön. Dann bleiben die Sponsor. Dann geht gerne auf on.nba.com/allstarvoting75. All-Star Voting als ein Wort zusammengeschrieben, hintereinander weg und dann 7-5 hinterher. Ich packe den Link natürlich wie immer auch in die Beschreibung dieses Pods. Und ja, wir werden jetzt euch gleich hoffentlich eine Entscheidungshilfe geben. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr auch für diese All-Stars wählen wollt oder ob ihr lieber für eure Lieblingsspieler wählen wollt oder doch für die spektakulärsten Spieler oder wen auch immer. Ansonsten nochmal zusammengefasst, die besten Spieler der Liga treten gegeneinander an und wir müssen jetzt irgendwie überlegen, wer sind eigentlich die Besten. Mir ist nochmal aufgefallen im Zuge der Recherche, früher war das ein bisschen einfacher, da war die Spitze der Liga einfach nicht so breit. Es gab
absolut zum
Beispiel viel weniger Spieler, die über 20 Punkte im Schnitt gemacht haben. Hast du irgendeine Ahnung, wie viele Spieler gerade über 20 Punkte pro Spiel machen?
Nein, ich schätze über 20. Das werden
ja, also boah, letzte Saison waren
25 schon Spieler
über 20. Letzte Saison waren es, glaube ich, so um den Dreh oder vielleicht auch 30. Auf jeden Fall doch mal deutlich weniger als diese Saison sind es 55. Wir haben 55 20 plus Points per Game Scorer. Und ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Saison schon war. Da hat Dan Feldman mal einen Artikel drüber geschrieben, der mittlerweile für den Dunk-On-Podcast arbeitet. Der hat damals recherchiert, da gab es 77 Spieler in der Liga, wo man den Case machen konnte. Die haben diese und diese Statline und jeder, der vorher diese Statline hatte, ist All-Star geworden. 77 in der NBA-Geschichte. Also man kann einfach nicht mehr wirklich mit jetzt reinen Boxscore-Zahlen argumentieren und sagen, ja, das ist, der macht 20 und 10, das ist ein All-Star, weil das war schon immer so oder irgend so ein Quatsch. Gibt es einfach nicht mehr. Dafür gibt es einfach zu viele Spieler, die zu krasse Stats auflegen mittlerweile. Und dann nochmal zu ein, zwei Kommentare zu den Sachen, die du gesagt hast, also wie ich da jetzt rangehe mit den Spielern, ja, wie gewichtet man hier die erste Saisonhälfte. Also, wenn es ein Spieler ist, der was macht, was er vorher noch nie gemacht hat, dann will ich mir schon verdammt sicher sein, dass er das auch in der zweiten Saisonhälfte so weitermacht und nicht irgendwie einbricht und ich dafür irgendeinen Spieler, wo ich eigentlich sehr gut weiß, wie gut er ist, weil er schon seit Jahren zeigt, jetzt außen vor gelassen habe. dann Stichwort Ausfälle. Ja, also wegen 5 oder 10 Spielen hinterher will ich jetzt noch überhaupt nicht überreagieren. Aber wenn es dann schon Richtung 20 Spiele geht, was weiß ich, 45 versus 25 Spiele gibt es jetzt halt auch schon zu diesem Zeitpunkt. Da wird es dann langsam schwer, noch den Case für den Spieler mit 20 weniger gespielten Spielen zu machen. Vor allem, wenn es ein Spieler ist, der voraussichtlich noch länger ausfallen wird oder nochmal ausfallen wird. Aber wenn jetzt halt jemand 10 Spiele ausgefallen ist, vielleicht auch 15. Und das könnte es ja dann auch gewesen sein für die restliche Saison. Dann hat er am Ende der Saison halt 67 Spiele gemacht oder 72. Dann will ich hier nicht zurückblicken und sagen, ah ja, scheiße, der hat jetzt hier 10 Spiele verpasst, deswegen habe ich ihn rausgelassen und das war eigentlich das einzige Argument. Den Fehler gab es in der Vergangenheit schon. Da sind dann Spieler, die Abo-Allstars waren, nicht ins All-Star-Game gekommen, weil sie halt in der ersten Saisonhälfte irgendwie 15 Spiele verpasst hatten. Und dann haben die eine richtig geile zweite Saisonhälfte gespielt, kein einziges Spiel mehr verpasst, noch in den Playoffs gerockt und hatten am Ende aber kein All-Star-Game in ihrer Vita stehen. Sowas möchte ich persönlich eigentlich vermeiden. Gut, ich glaube, sonst habe ich jetzt auch nichts mehr. Stand jetzt wissen wir noch von keinem, ja, zumindest mal sicheren All-Star oder von keinem meiner Locks, dass sie safe das All-Star-Game verpassen werden. Deswegen wissen wir noch nicht, ob es ein Injury-Replacement geben wird. Aber wenn ein Spieler das All-Star-Game verpasst, dann darf der Commissioner natürlich noch ein Injury-Replacement, so ein ja, Verletzungsersatzspieler, ernennen. Und da orientieren die sich dann meistens schon an den Spielern, die jetzt nach dem Voting der Coaches den Cut als erstes verpasst hatten, was natürlich nicht öffentlich gemacht wird. Aber das müssen wir heute auf jeden Fall noch nicht machen, denn zum Glück wird Stand jetzt kein sicherer All-Star. Und wie gesagt, es gibt ja noch keine Ergebnisse, aber bei dem einen oder anderen, da kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass er es zum Start schafft, das Spiel verpassen, auch wenn es zum Beispiel bei Kevin Durant natürlich passieren könnte. Ja, wir fangen an. Eastern Conference All-Stars 2023. Fangen wir mit den... es ist eigentlich beides schwer. Aber fangen wir noch mit dem Frontcourt an. Frontcourt Starter. Mein Lieber, hau mal deine 3 raus direkt.
Ja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass das in meinen Augen die deutlich schwerste Entscheidung aller Picks war, weil es mit Jason Tatum, Kevin Durant, Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo einfach 4 ja, Überspieler,
MVP-Kandidaten,
die, ja, wo es mich dann doch irgendwo etwas aufgeregt hat, dass man positionell so eingeschränkt ist, wobei Tatum auf den Guard-Spot zu schieben, vielleicht dann doch, also das verstehe ich noch, da gibt's andere Fälle, DeMar DeRozan zum Beispiel, aber ich bin sehr gespannt, ob wir da jetzt schon die erste Uneinigkeit haben. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Ich habe nämlich letztendlich tatsächlich Giannis rausgelassen.
Ich auch.
Meine Starter. Wow. Oh, okay. Ja. Meine Starter sind Tatum, Durant und Joel Embiid. Aber es war eine unfassbar schwierige Entscheidung. Lass uns die Cases machen, aber ja, das ja im Prinzip ein Münzwurf im Endeffekt.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich hasse es nochmal, dass es hier Positionen gibt. Gerade bei den Wing-Spielern. So, warum ist DeRozan ein Guard und Tatum ein Forward? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Oder Jaylen Brown und auch Tatum, die können beide auch Guards verteidigen, die können beide Forwards verteidigen, die kann man im Frontcourt spielen lassen oder im Backcourt. Also vom gerade Tatum, was macht er denn, was ihn nicht zum, in Anführungsstrichen, Shooting Guard macht? Ja? Also nichts eigentlich. Er ist halt relativ groß, aber come on. Das ist einfach absoluter Bullshit, dass man wenigstens die Wing-Spieler nicht auf Guard und Forward schieben kann, egal ob das jetzt Butler ist oder DeRozan oder Doncic oder Tatum oder Brown. Das ist einfach Quatsch. Das nervt brutal mal wieder, weil sonst wären hier alle 4 Starter gewesen. Vor allem, weil ich auch den zweiten Guard-Starter total unklar finde. Können wir gerne gleich zukommen.
Ja, ich auch.
Und ich hatte jetzt hier im Frontcourt nur einen Lock. Hattest du auch einen Spieler, wo du dir sicher warst, dass du ihn drin lässt von diesen 4 als Starter? Oder sogar mehr?
Also Lock im Sinne von für die Starting 5?
Ja.
2 sogar. Also ich war mir bei Tatum und bei Durant sicher. Also die schwere Entscheidung war dann am Ende Embiid versus Giannis.
Ja, ging bei mir auch in die Richtung. Durant war für mich auch auf jeden Fall der Lock und Tatum auch. Also ich habe auch lang zwischen Embiid und Giannis hin und her überlegt. Die haben halt auch von diesen 4 die wenigsten Spiele. Embiid halt nur 32. Tatum hat halt 11 mehr, 43. Durant immer noch 39, obwohl schon einige verpasst hat. Und Giannis 35. Also Durant hat einfach ein absolutes Monsterjahr. Also super schade, dass er jetzt gerade verletzt draußen ist mit seinem verdrehten Knie, mal wieder sprained MCL, Hat er schon öfter gehabt, wobei ich glaube, dass letztes Jahr das andere Knie war, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber er macht knapp 30 Punkte pro Spiel, knapp 7 Rebounds, über 5 Assists, bei abartiger Effizienz, 123 Offensivrating, 67% True Shooting. Die Nets sind ein sehr gutes Team, sind da jetzt auch in der Spitze im Osten angekommen gewesen. Ich würde sie trotzdem immer noch nicht als echten Contender bezeichnen, eher so Sub-Contender-Niveau. Auch vom Team-Net-Rating her, aber mit Durant auf dem Feld ist es halt nochmal deutlich, deutlich besser. Die Offense ist extrem gut, knapp 120er Offensiv-Rating laut Clean the Glass. Mit KD auf dem Feld auch viel, viel besser. Mit KD über 12 Punkte besser ist die Offense. Das ist einer der absoluten Top-Werte und das kann man ihm halt auch wirklich zuschreiben. Also das sieht man ja, wenn man die Zocken sieht und defensiv. Da ist der statistische Impact jetzt nicht so riesig, aber ich fand ihn da dieses Jahr auch ja gut, wie selten. Bei den Thunder auch mal eine sehr gute defensive Saison gehabt und bei den Warriors auch. Und da ist jetzt auch wieder mindestens angekommen. Insgesamt ist sein Impact einfach ja, mit am größten in der gesamten Liga, war ein absoluter MVP-Kandidat bis zu seiner Verletzung. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie lange im Endeffekt wirklich aushält, wie er dann auch zurückkommt, was das angeht. Aber für mich ein Lock hier als Starter im Frontcourt im Osten auf jeden Fall.
Ja, kann ich nur mitgehen. Wenn er das statistisch so weiter durchzieht, wäre das die erste 29 Punkte pro Spiel und mindestens 67% True Shooting Saison in NBA History. Ich finde, man kann den Case machen, dass KD gerade vielleicht sogar die beste Saison seiner Karriere spielt, inklusive dem 2014er MVP-Jahr und auch inklusive den 3 Jahren bei den Warriors. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, aber man kann den Case machen und das ist ja schon verrückt genug. Und ja, wie du sagst, in der Defense, einfach Wahnsinn, was er spielt, Wahnsinn, wie er dieses dysfunktionale Netzteam auf Kurs gehalten hat und einigermaßen über Wasser gehalten hat, bis dann Kyrie Irving sich entschlossen hat, auch mitmachen zu wollen und Simmons jetzt in eine bessere Richtung geht und so weiter. Ja, also für mich, wie gesagt, Durant war für mich auch ein Lock. Luca und Tobi haben ja neulich auch einen kleinen Deep Dive gemacht bei dir im Pod zu den Nets und sind da auch auf KDs Defense eingegangen in diesem Jahr, dass er neben Nick Claxton der wichtigste Defender dieses Netzteams ist. Mhm. Ja, das auch in der Defense sehr beeindruckend, was er bislang liefert. Und das war für mich, also wie gesagt, er war der Lock und Tatum war für mich der andere Lock. Meiner Meinung nach immer noch der MVP-Frontrunner stand jetzt.
Oh yeah.
Absurde Saison, auch bei ihm in Sachen Scoring-Effizienz mit einem 119er Offensiv-Rating, knapp über 60% True-Shooting, über 30 Punkte im Schnitt. Es sind einfach keine Löcher in diesem Case. Noch dazu ist er der beste Spieler des besten Teams der Liga. Auch ihn habe ich dann nochmal zumindest mal so eine halbe Schublade über Embiid und Giannis gehabt.
Ja, also es hat einfach einen ähnlichen Impact und noch mehr gespielt. Teamerfolg passt natürlich, die Celtics sind absoluter Contender, vielleicht sogar Titelfavorit gerade. Die Offense mit ihm auf dem Feld ist so gut wie mit sonst niemanden von all meinen Eastern Conference All-Star-Kandidaten. Das ist auch kein Zufall, hat sich als Playmaker auch stark weiterentwickelt. Auch wie er gestern die Hornets dann aller Ruhe seziert hat und seine 51 Punkte rausgeknallt hat. Ja klar, die Hornets sind ein scheiß Team, aber man sieht einfach, wenn man in den Spielen sieht, dass er sich nochmal weiterentwickelt hat. Und dass er jetzt da oben hingehört, ich bin sowieso absoluter Tatum-Fanboy, ich muss da jetzt nichts mehr dazu sagen, ich wiederhole mich sonst die ganze Zeit im Pod. Career Highs in Punkten, Rebounds, Effizienz und so weiter und so fort. Also ich habe in einem anderen Pod schon gehört, dass das war, übrigens müssen wir es dazu sagen, Simmons und Lowe, die haben auch so ein Home-and-Home gemacht im BS, also im The Bill Simmons Podcast heißt der, glaube ich, mittlerweile, nicht mehr BS Report, ist schon eine Weile her, und im Lowe-Post, ehemalige Kollegen von Grantland, Lowe natürlich bei ESPN mittlerweile, sind auch beides Pods, wo ich sehr gerne zuhöre, je nach Gast und je nach Thema, aber die haben die gleiche Idee gehabt und wir hatten sie aber zuerst. Wir können das auch
beweisen.
Unser WhatsApp-Chat ist natürlich jetzt auch nicht die innovativste Idee aller Zeiten, so ein Home-and-Home zu machen bei Themen, die man in Conferences aufteilen kann oder sowas. Aber jetzt nicht, dass hier jemand kommt und sagt, ja, mach den nur nach oder irgendwie sowas. Tatsächlich nicht. Wir haben das schon vor einer Weile geplant.
Für mich war das der zweite solche Fall tatsächlich. Julius und ich wollten einen Expansion-Draft aufnehmen kürzlich als so kleines Gimmick, weil wir da einfach Bock drauf hatten. Und dann mussten wir aber die Aufnahme doch ausfallen lassen und 3 Tage später haben die Korbjäger-Jungs Ole Frerks und Max Marbeiter einen Expansion-Draft gedroppt. Mhm. Also für mich gab es 2 solche Fälle, als dass ich oder wir diese Idee hatten und dann andere Podcaster das einfach wegschnappen. Aber ja, Bill Simmons Low-Post kann ich mich nur anschließen. Jeder, der da noch nicht regelmäßiger Hörer ist, kann man nur empfehlen. Low-Post verpasse ich, glaube ich, kaum eine Folge. Bill Simmons macht eben noch viele NFL-Folgen dazu. Die höre ich mir dann halt nicht an. Aber wenn es um Basketball geht, auch da immer 2 meiner absoluten Lieblingsmenschen, wenn es darum geht, ihn beim Basketball Talk zuzuhören. Aber ja, möchte ich auch so unterstreichen, wir hatten die Idee vorher. Vielleicht haben die ja sich irgendwie bei uns eingehackt und die Idee geklaut. Das halte ich dann noch für wahrscheinlich.
Ja, Seth. Ich glaube, die hatten beide im Beat nicht drin als Starter, oder?
Ich bin nicht warte, ich habe mir sogar Notizen gemacht während des Hörens. Ich schau mal kurz.
Oh.
Okay. Die hatten beide Giannis drin und sie hatten, ja tatsächlich, also Zach Lowe hat geschummelt, der hat alle vier mit reingenommen, also der hat quasi auf die Positionen gepfiffen, aber Bill Simmons hatte Giannis drin und zwar als Lock, also das war sein, er hat dann noch den Case gemacht von wegen, dass Giannis auf dem besten Weg ist, sein fünftes All-NBA First Team in Folge zu erreichen,
ja,
was halt im historischen Vergleich verrückt ist, also es gibt wirklich nicht viele Spieler, die das oder sogar noch mehr erreicht haben, da sind wir dann wirklich in der, also wenn wir von 6, 7, 8 All-NBA First Teams in Folge sprechen, sind wir in der Jerry West, MJ, Kobe, Duncan Riege.
LeBron auch.
LeBron mit 11 straight, 11 Mal im All-NBA First Team in Folge. Zusammen mit Karl Malone ist er da der Rekordhalter. Man kann es ihn ja auch nicht wirklich übel nehmen. Also du hast eingangs gesagt, man kann eigentlich nicht mehr irgendwelche Statlines bringen und sagen, ja, der ist auf jeden Fall All-Star oder der ist auf jeden Fall All-Star-Starter. Aber eigentlich sollte man ja meinen, dass bei 31 Punkten, 12 Rebounds und 5 Assists im Schnitt pro Spiel, dass man da zu den besten 5 Spielern der Conference gehört. Und das gehört er ja auch, was es umso bitterer macht, ihn rauslassen zu müssen. Aber gerade im Vergleich zu Embiid war es dann letztendlich die Scoring-Effizienz, die für mich den Ausschlag gegeben hat, weil Giannis da einfach nicht nur für seine Verhältnisse, sondern wirklich auch objektiv gesehen nicht wirklich gut unterwegs ist gerade. 114er Offensivrating. Das ist sein niedrigster Wert seit 2015-16 für ihn persönlich. Gleiches gilt für True Shooting von 58,4. Und einfach generell die Bucks-Offense. Ja, Middleton hat gefehlt. Ja, Jrue Holiday hat Spiele verpasst. Aber man würde trotzdem von einem Spieler von Giannis Kaliber erwarten, dass er es schafft, diese Offense auf ein besseres Level zu heben als Platz 24 im Ligavergleich. Und
ja,
dieses Loch im Case, das hat Embiid halt einfach nicht, der mal wieder mit Fabelzahlen und Fabel-Effizienzquoten unterwegs ist.
Ja, genau, kann ich eigentlich alles nur so unterschreiben. Klingt jetzt vielleicht komisch, weil ich Giannis nach wie vor auf 1 hatte bei meinen Top 30, aber das ist halt die Projektion, vor allem halt auch auf die Playoffs und es ist jetzt nicht so, dass er schlecht ist. Also normalerweise wäre er hier Starter, wenn man Tatum auf Guard schieben könnte. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es Giannis im Endeffekt trotzdem ins All-NBA First Team schafft, einfach weil vielleicht Durant zu lange ausfällt oder Embiid nochmal ausfällt oder so und dann kann man das hier auch ganz schnell wieder drehen. Aber ja, das mit der Offense ist halt schon ein Problem, sowohl individuell ist er so ineffizient wie schon lange nicht mehr, bevor er halt so einem MVP-Kandidaten geworden ist. Und die Bucks-Offense ist jetzt halt auch nicht solide, wenn er drauf ist und kacke, wenn er nicht spielt oder so, sondern die ist halt auch mit ihm auf dem Feld, ist das die schlechteste offensive Effizienz von allen Kandidaten, die ich mir angeschaut habe, außer, und den habe ich mir wirklich nur kurz angeschaut, Paolo Banchero, der halt Rookie ist und bei den Magic spielt und das ist relativ knapp 111,3 zu 112,7 und alle anderen Stars, da scoren die Teams halt effizient, wenn die auf dem Feld sind und es ist jetzt ja nicht so, dass die Bucks gar kein Shooting hätten oder irgendwie sowas, klar, da fehlt es an Creation, an Playmaking, wenn Middleton und Holiday nicht spielen, aber das ist einfach ja, zu schlecht. Das hat dann hier im Endeffekt einen Unterschied ausgemacht. Da ist Embiid auf Team-Ebene und individuell aktuell einfach stärker. 64% Shooting bei 33,4 Punkten pro Spiel. Das ist auch gerade wieder Topscorer. Und defensiv ist der Impact auch ähnlich, würde ich behaupten, bei Embiid und Giannis. Ja, die Bucks haben eine sehr, sehr krasse Offense. Und die sind auch ein solides Team, wenn Giannis spielt, aber halt nicht so krass gut, dass man es über die schlechteren individuellen Zahlen einfach hinwegsehen könnte und sagen könnte, ja, es klappt ja trotzdem. Und deswegen habe ich mich auch im Endeffekt für Embiid entschieden. Bei The Athletic haben sie tatsächlich Tatum draußen gelassen aus der Starting Five. Also ja, man kann hier auf jeden Fall verschiedene Meinungen haben, wen jeder drin hat im First Team. Als Starter meine ich natürlich. Er ist Kevin Durant, bei uns war Tatum noch ein Lock. Wir haben Embiid noch im Frontcourt und Giannis dann logischerweise bekommt einen der drei Frontcourt-Spots von der Bank. Ansonsten kam im Frontcourt niemand auch nur in die Konversation hier rein, oder? Als Starter.
Nee, auf keinen Fall. Ich habe noch einen anderen Frontcourt-Lock, generell fürs All-Star-Roster.
Bin ich gespannt, ich habe keinen.
Aber ganz weit weg von den anderen vier.
Okay. Ja, da kommen wir dann nachher zu. Jetzt machen wir mal die Guards hier bei den Startern. Im Osten, hattest du da einen Lock oder sogar zwei?
Ich hatte einen Lock, ja. Und ich denke, da werden wir uns einig sein. Und ich bin auch schon bereit für den Top 30-Seiten-Hieb.
Der kommt
dann nicht. Dann sind wir uns doch nicht einig?
Doch.
Okay.
Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Wo hattest du Donovan Mitchell nochmal im Sommer?
Auf Platz 30.
Und jetzt hast du ihn als Lock, als Starter im Osten. Sehr schön.
Man muss auch einfach ab und zu mal eingestehen, wenn man daneben liegt. Das gehört zu unserem Job hier dazu.
Ja.
Also inzwischen hätte ich ihn natürlich sehr, sehr viel höher. Ich habe jetzt ich habe mein Top 30 Ranking bislang noch nicht aktualisiert. Das muss ich, glaube ich, bald mal machen. Mhm. Aber selbst mit den Eindrücken aus seiner letzten Utah-Saison, die ja wirklich nicht geil waren, vor allem defensiv, war 30 einfach zu niedrig. Das muss ich so eingestehen. Aber dass er so abgehen würde in Cleveland und dass er so eine geile Saison spielt und für mich, wie gesagt, No-Brainer, All-Star, Backcourt-Lock hier als Starter, das war dann vielleicht doch nicht ganz so sehr vorherzusehen. Wobei, du hattest ihn in den Top 15 sogar drin, oder?
Ja, ich hatte ihn auf 13. Ja,
okay. Also für dich vielleicht dann doch vorherzusehen.
Ich habe ihn auch jetzt noch auf 13. Also das ist genau da, wo ich ihn eigentlich gesehen habe, auch vor der Saison. Ich finde, man könnte oder konnte zumindest, als ich mir das letzte Mal genau angeschaut habe, als ich mit Nico da aufgenommen habe, kurz nach Weihnachten, konnte man auch einen Case als Top-10-Spieler machen, als 10 besten Spieler, weil ich finde die Top 9 in der Liga gerade relativ klar. Also nicht, was die bisherige Leistung angeht, sondern halt, wen hätte ich am liebsten für die restliche Saison, wenn ich mein restliches Team nicht kenne, so im Vakuum. Und da habe ich dann Zion auf 10 geschoben. Aber man hätte auch einen Case für Booker machen können, für Morant und auch für Mitchell, wie ich finde. Aber ich habe ihn auf 13 gelassen und er ist der beste Guard gerade im Osten. Das finde ich auch ziemlich klar. Career-High bei den Punkten mit fast 29, 4 Rebounds, 5 Assists, 120 Offensiv-Rating und 62% Shooting. Alles Career-Highs. Und er verteidigt auch wieder besser. Ich fand ihn ja letzte Regular Season auch schon ziemlich stark und hätte ihn da auch fast immer All-NBA-First-Team geschoben. Er hat da medial aber drüben nicht so viel Liebe bekommen und hat es in gar kein All-NBA-Team geschafft. Das fand ich ein bisschen zu krass. Also als Second oder zumindest Third-Teamer hatte ich ihn auch in der Regular Season in Utah gesehen, aber in Playoffs war halt eine Katastrophe. Deswegen konnte ich Skepsis zu einem gewissen Grad ja auch verstehen, aber dass er ein Top-20-Spieler ist, das war aus meiner Sicht eigentlich sehr, sehr klar. Das hat er jetzt wieder bewiesen und noch mehr. Was mich bei ihm ein bisschen stört, ist, dass, wie es auch in Utah schon mal war, dass das Team mit ihm auf dem Feld gar nicht besser ist, sondern es ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Laut
identisches Net-Rating mit ihm und ohne ihn.
Ja, genau. Das war in Utah auch schon so, aber das lag damals schon daran und es ist meiner Meinung nach jetzt wieder so, dass halt so gestaggert wird und dass er dann viel mit der Bank spielt, um halt das offensive Level zu halten. Er wird natürlich gegen Darius Garland gestaggert und was halt wichtiger ist, dass die Cavs halt ein gutes Team sind. Auch
ja, und ein tiefes Team Feld vor allem.
Ja, genau. Sie sind ja im erweiterten Contender-Kreis. Ich würde sie auch als Sub-Contender aktuell einstufen. Und ja, also dass Mitchell hier Starter sein muss, wenn man nur auf die Leistung schaut, das ist eigentlich klar.
Ja, ich habe mir auch das mit dem Net-Rating und das sowohl die Offense wird leicht besser mit ihm auf dem Feld und die Defense wird leicht schlechter.
Genau.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so der kleine Knacks im Case, aber wie du sagst, so wahnsinnig großartig kann man ihm das nicht anrechnen. Also die Cavs haben halt einfach, wenn wir von der Regular Season ausgehen, in den Playoffs mache ich mir schon etwas mehr Sorgen um die Rotation und vor allem auch um die Defense. Aber wenn wir von einem Regular Season Team ausgehen, haben sie einfach wahnsinnig viele Dudes, die da ja einfach solide Rollenspieler sind, mindestens. Ricky Rubio jetzt zurückgekommen, das war sehr schön, den gestern mal wieder in Action zu sehen am MLK Day. Der wird die Rotation da jetzt noch weiter stärken und verbessern. Das kann man Mitchell, glaube ich, nicht großartig ankreiden. Wahnsinnig, Wahnsinnssaison, die er spielt. Gnadenlos effizient, kratzt auch an den 30 Punkten. Da sind wir uns einig. Ich bin jetzt gespannt beim zweiten Guard, weil da hast du dann auch geschwankt, wenn ich es richtig rausgehört habe.
Ja, da habe ich lange überlegt. Da habe ich keinen Lock. Da habe ich jetzt im Endeffekt meinen letzten All-Star-Lock hingesetzt und dann konsequenterweise, weil er eben als Guard gelistet wird, muss er dann eigentlich auch der Starter sein. Aber hier hatte ich drei verschiedene Spieler drinstehen im Laufe meiner Vorbereitung. Ich habe mich jetzt doch im Endeffekt für Jaylen Brown entschieden.
Ah, okay. Alles klar. Ich nicht. Ich habe Tyrese Halliburton.
Ja, interessant. Halliburton ist für mich, und das ist vielleicht ein Hot-Tag, nicht mal ein All-Star-Lock. Logischerweise, ich habe ja gerade gesagt, Jaylen Brown war mein letzter. Da können wir gleich zukommen. Ich mache kurz den Case für Jaylen Brown. Er ist für mich einfach der beste verbliebene Spieler. Und im Zweifel, wenn ich da echt schwanke zwischen drei Spielern, überlege ich mir, also ich habe dann vorher nochmal, du hast ja die Aufnahme dann auch nochmal spontan um eine halbe Stunde nach hinten verschoben, Disclosure hier, da habe ich mich nochmal so zurückgelehnt, weil ich war eigentlich schon fertig und habe gedacht so, okay, jetzt warte, wer ist echt der beste Spieler von diesen Dudes? Und das ist aus meiner Sicht halt Jaylen Brown. Ich hatte auch über DeMar DeRozan nachgedacht, weil der spielt eigentlich genau die identische Saison wie die letzte, nur dass die Bulls nicht diesen Hype bekommen, aber das liegt ja nicht an DeRozan, sondern weil Lonzo Ball noch kein einziges Spiel gemacht gemacht hat und weil Levine schlechter ist als letzte Saison, da kann DeRozan eigentlich nichts dafür. Der spielt individuell auf genau demselben Level und den hatten letztes Jahr verdammt viele als Starter im Osten. Aber Jaylen Brown ist aus meiner Sicht der bessere Spieler als DeMar DeRozan. Und wie gesagt, wenn man wenigstens so bisschen das einfließen lassen möchte, was seit dem letzten All-Star-Voting passiert ist, dann ist es auch nochmal eher ein Pluspunkt für Brown als jetzt für DeRozan oder halt jemanden wie Halliburton, der jetzt halt erst eine halbe Saison auf diesem Level gezockt hat und halt bei einem Team, das leider nicht mehr Punkte macht als der Gegner, wenn sie auf dem Feld sind, auch wenn die Pacers natürlich viel besser sind, als man das vor der Saison gedacht hätte. Und deswegen habe ich ihn letztendlich auch als All-Star hier drin, aber halt nicht als Starter. Brown, Career-High bei den Punkten pro Spiel mit knapp 28 und bei den Rebounds mit über 7, macht auch 3,5 Assists pro Spiel. 111er Offensiv-Rating ist nicht so geil, was aber nicht an der Shooting-Effizienz liegt. Da hat er auch ein Career-High mit 59,5 True-Shooting. Könnte besser sein, wenn seine Dreier mal wieder besser fallen. Da wollte ich jetzt diese halbe Saison nicht überbewerten. Ich kann mir vorstellen, dass die Dreierquote wieder hochkommt. Offensiv-Rating könnte auch besser sein, wenn er ein bisschen weniger Turnovers machen würde. Das bleibt so die Achillesferse in seinem Game. Und das ist auch der einzige Grund, warum er kein Lock als Starter ist, denn er ist halt der zweitbeste Spieler des besten Teams. Er hat auch einen Kratzer in seinem Case. Ja, die Offense ist geil mit ihm auf dem Feld, aber schlechter, als wenn er nicht spielt. Und die Defense ist leider auch ein bisschen schlechter und deswegen spielen die Celtics ohne ihn auf dem Feld tatsächlich besser. Aber auch hier die Celtics staggern natürlich Tatum und Brown gegeneinander. Und mit Brown auf dem Feld sind die Celtics zum Beispiel immer noch besser als jetzt die Cavs mit Mitchell oder so. Und halt auch als viele andere Kandidaten. Also die Celtics sind mit Brown auf dem Feld besser als die Bulls mit DeRozan, als die Pacers mit Halliburton. Und ich will jetzt noch nicht meinen anderen Guard, den ich noch drin habe, enthüllen. Und auch besser als viele andere der Forward-Kandidaten, by the way. Also insgesamt habe ich mich dann hier mit Jaylen Brown als letzten Guard-Starter oder letzten Starter insgesamt am wohlsten gefühlt, aber ich verstehe auch andere Cases.
Ich habe Brown auch als Lock, als Osner. Also er war dann, okay. Es war wirklich, ich bin auch hin und her geschwankt zwischen den beiden. Ich vielleicht auch ein bisschen Sentimentalität können wir drin lassen. ein bisschen auch emotionale Gründe dabei. Ich drück's mal so aus, bevor ich nochmal über das Wort stolper. Ich bin ein riesen Halliburton-Fan. Ich wollte ihn irgendwo auch einfach belohnen für diese krassen Leistungen. Die Effizienz war für mich, du hast das 111er Offensivrating von Brown angesprochen. Halliburton ist halt bei 126. Das ist dann halt schon eine große Diskrepanz, die dann für mich zu einem ausschlaggebenden Kriterium wurde. 20 und 10 legt er auf, dazu 4 Rebounds. Die Pacers sind eines der Überraschungsteams der Saison und das hat natürlich hauptsächlich mit ihm zu tun. Du hast gerade gesagt, das Net-Rating ist nicht so viel besser mit ihm auf dem Feld, die Offense aber dafür schon mit plus 7,4.
Ja. Yeah.
Die Effective Field Goal Percentage der Pacers ist mit ihm auf dem Feld mehr als 6 Prozentpunkte besser als ohne ihn. Der Typ produziert einfach am laufenden Band gute Abschlüsse für seine Mitspieler und ja, es war für mich auch, wie gesagt, ich habe hin und her überlegt, aber letztendlich war das dann eine knappe Entscheidung für Herli. Aber eher für Halliburton als gegen Brown. Ich gehe bei dem Case voll mit. Ich glaube auch, dass der Dreier sich wieder etwas erholen wird bei ihm. Er trifft halt dafür aber 50% seiner Midranger bislang. Also ist ja mit 27 Punkten trotzdem, hat er ein irres Offensivlevel. Ja, wie gesagt, es war eine 51-49 Entscheidung. Letztendlich dann knapp für Halliburton. Ich habe aber Brown auch als Lock drin. Also Brown ist auch einer meiner 8 Locks insgesamt. Die 5 Starter plus Giannis plus Brown und dann eben noch einen, den ich vorher schon angekündigt hatte, einen Frontcourt-Spieler.
Ja, du hast 2 Locks mehr als ich. Der eine muss jetzt Halliburton sein und dann halt der Frontcourt-Spieler. Ich bin gespannt, welcher es ist. Weil bei allen verbleibenden Kandidaten jetzt, da würde ich halt auch den Case dagegen verstehen oder halt über einen anderen Spieler. Und bei Halliburton wäre halt der Case dagegen alle anderen All-Star-Kandidaten von mir. Wenn dieser Spieler auf dem Feld ist, dieser Star, dann macht man halt mehr Punkte als der Gegner. Und Halliburton ist der Einzige, bei dem es nicht der Fall ist, zumindest in der Eastern Conference. Und wenn man den Rookie Bankero rauslässt, bei allen anderen ist es halt mehr Winning-Basketball, wenn man es so nennen will. Und ja, da schaue ich dann halt gerne hier drauf, wenn es nicht auf die Teambilanz oder aufs Team-Net-Rating, was bei den Pacers natürlich auch negativ ist. Ja, aber das ist auch der einzige Kratzer an Halliburtons Case. Ich habe ihn auch direkt dann als ersten Guard Reserve tatsächlich. Der andere ist DeMar DeRozan. Ja, weil Halliburton halt individuell kann man ihm wirklich nichts anlasten mit seinen 20 und 10. Unfassbare Effizienz. Ja, sein Scoring-Volumen ist auch niedriger als bei allen anderen Eastern Conference-Spielern, die ich in Betracht gezogen habe oder die es letztendlich bei mir ins All-Star-Team geschafft haben. Aber 20 Punkte ist jetzt auch nicht nichts. Ja, zwar Top 55 wert, wenn man so will. Und dass die Pacers Offense überhaupt so gut sein kann, 116er Offensivrating ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, selbst heutzutage noch, das hätte ich einfach nicht gedacht. Ich habe ja die Pacers Preview noch mit Jerry aufgenommen, der war, was die Offense angeht, da auch optimistischer. Die Defense ist natürlich jetzt nicht so geil, und Halliburton ist auch kein guter Defender, aber unterm Strich ist er natürlich ein klarer Plusspieler und spielt auf diesem All-Star-Level, und dann habe ich ihm jetzt auch diese halbe Saison geglaubt. Also ich glaube auch, dass er das halten kann. Und unterm Strich hat es dann natürlich auch für den All-Star-Case gereicht, wenn man jetzt lieber auf bewiesenere Spieler gehen will oder Spieler, die noch mehr scoren oder bessere Defender sind, dann kann ich es allerdings auch nachvollziehen. Hast du DeRozan auch drin?
Ich habe DeRozan auch drin. Wie gesagt, ich habe noch einen Lock, und dann war aber DeRozan mein nächster Kandidat und damit der zweite Guard bei den Reserves für mich. Im Prinzip genau der Case, den du gemacht hast. Er legt halt 26, 5 und 5 bei einem 120er Offensivrating. Ja. Er war letztes Jahr, wie du gesagt hast, die Bulls hatten den Hype, sie waren einfach ein besseres Team, und dann
war auch DeRozan Kandidat. Mit derselben Leistung kein All-Star mehr sein, das geht für mich halt nicht zusammen.
Genau, das war für mich dann auch, ich hatte ihn, muss ich ehrlich zugeben, ich hatte ihn zuerst nicht so präsent im Kopf, aber dann bin ich eben reingegangen und habe diese Zahlen gesehen und habe die Leistung gesehen und dachte mir, ja, also eigentlich ist es nicht vertretbar, ihn nicht mit drin zu haben. Also es war für mich auch kein Lock, weil es einfach gerade auf den Guard-Positionen noch so viele Kandidaten gibt im Osten. Ja. Aber er wäre noch am nächsten dran gewesen unter den Spielern, die ich jetzt nicht als Lock drin.
Exakt. Okay, dann kommen wir doch gerne mal zu deinem Forward-Lock, den du noch hast.
Pascal Siakam.
Ja, kann ich verstehen. Es hat es bei mir auch reingeschafft. Ich fand es aber super schwer, mich zwischen Siakam und Julius Randle und Jimmy Butler dazu entscheiden. Und dann halt auch, ich kann jetzt schon sagen, dass es Bam Adebayo zum Beispiel nicht reingeschafft hat bei mir. Und auch Porzingis nicht reingeschafft hat. Mich da irgendwie zu entscheiden. Ich habe mir auch kurz Anunoby angeschaut. Und Siakam ist bei mir kein Lock, aber du darfst gerne mal den Case machen, wieso du ihn anscheinend deutlich über den ganzen anderen Kandidaten siehst, die ich dann noch im Frontcourt gerade genannt habe.
Deutlich tatsächlich, also zumindest nicht so deutlich. Ich habe auch genau die drei Jungs sind dann bei mir im Frontcourt die nächsten. Porzingis habe ich auch mit aufgeschrieben. Genau, Bam, Randall und Butler. Porzingis habe ich auch mit aufgeschrieben, allerdings in Klammern. Ich habe Bam drin tatsächlich am Ende, ja. Also Bam war dann bei mir, mein letzter Spot habe ich mich noch nicht entschieden. Das werde ich gleich spontan machen. Was? Mein letzter Spot ist entweder Randall oder Butler, genau die beiden.
Cop-out-Move hier. Ich glaube, das hat Nico auch schon mal gemacht. Das kommt mir
Aber Bam ist mit drin bei mir. Aber Siakam dann doch noch mal einen Tick drüber. Er hat eine Usage von mehr als 30 und ist aber trotzdem sehr effizient unterwegs mit einem 120er Offensivrating in dieser zum Teil gruseligen Raptors Offense. Also da sind wirklich viele Lineups, wo er nicht allzu viel Shooting drumrum und nicht allzu viel Creation drumrum. Und er ist halt trotzdem effizient. Knapp 26 Punkte, 8 Rebounds, 6,4 Assists, knapp 58% True Shooting. Ich habe dann einfach nicht das Loch in seinem Case gefunden. Hab mich deshalb dafür entschieden, ihn noch als Lock mit reinzunehmen. Er ist wieder auf einem All-NBA-Niveau. Er wird, glaube ich, am Ende der Saison einen guten All-NBA-Case haben. Ja, das für mich war das dann so ein bisschen ein wackeligerer Lock als die anderen sieben, aber dann doch noch ein Lock.
Ja, also die Raptors Offense ist bei 117,3 mit ihm auf dem Feld, und das ist halt fast 5 Punkte besser als die Bucks mit Giannis zum Beispiel. Das ist ziemlich unglaublich, weil was dann in ihm so passiert und ohne Spacing etc., das ist schon wild, dass er das dann trotzdem schafft, individuell so effizient ist. Du hast es eigentlich gerade alles schon genannt. Die Raptors sind gut mit ihm auf dem Feld und auch viel besser, wenn er spielt. Also es gibt eigentlich nicht wirklich einen Kratzer in seinem Case. Er hat halt 11 Spiele weniger als Julius Randle zum Beispiel, weil er da zu Beginn so ein bisschen ausgefallen ist. Deswegen war es jetzt für mich kein Lock, aber er ist natürlich ein viel besserer Defender als Randle. Ich habe sie im Endeffekt beide reingeholt. Randle hat ein absolutes Bounceback hier nach seinem All-NBA Year vor letzte Saison. Hat er jetzt sogar Career High in Punkten und Rebounds aktuell. 24,5 Punkte im Schnitt, 10,5 Rebounds, fast 4 Assists, 117er Offensivrating. Und bei den Knicks läuft es halt auch. Mit ihm auf dem Feld ist die Offense sehr gut, der Knicks. Und 12 Punkte besser, als wenn er sitzt. Das ist insane. Das ist derselbe Unterschied wie bei KD. Und da kommt im Osten sonst niemand dran. Er ist natürlich nicht allein für verantwortlich. Die Defense ist auch viel schlechter, wenn Randle spielt, aber der gleicht das halt durch die deutlich bessere Offense immer noch mehr als nur aus. Deswegen musste ich Randle hier im Endeffekt mit reinnehmen, genauso wie Siakam. Und dann habe ich, wie gesagt, als letzten Frontcourt-Spieler, denn mein letzter Wildcard-Spieler ist tatsächlich nochmal ein Guard, noch Jimmy Butler drin. Der hat zwar nur 30 Spiele gemacht, was die wenigsten sind von allen meinen All-Star-Kandidaten aktuell. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich habe nochmal einen mit zwei wenigern tatsächlich. Aber das sind jetzt halt so circa 15 verpasste Spiele bisher. Und es wurde halt schon mal der Fehler gemacht vorletzte Saison, dass Jimmy Butler es nicht ins All-Star-Team geschafft hat. Und das war halt aus meiner Sicht im Nachhinein ein Fehler. Und ja, Butler verpasst halt immer ein paar Regular-Season-Spiele, aber macht aus meiner Sicht im Endeffekt dann doch genug. Und er ist einfach dann doch nochmal der bessere Spieler als alle anderen Kandidaten, die es bei mir nicht reingeschafft haben im Frontcourt, auch wenn es mit Bam zum Beispiel knapp ist. Aber ich halte halt Butler immer noch für den leicht besseren und wichtigeren Spieler der Heat. Wir haben ja auch die Heat-Preview zusammen aufgenommen. Bam spielt jetzt auch keine überragende Saison, so dass ich ihn jetzt unbedingt hier mit reinnehmen musste, auch wenn er ein Career-High bei den Punkten hat mit 21,5. Du hast ihn trotzdem drin. Du hast zwei Heat-Spiele hier drin.
Nee, ich habe, also wie gesagt, mein allerletzter Spot ist entweder Randall oder Butler. Und ich tendiere tatsächlich zu Randall. Genau, also ich gehe mit dem Case mit, den du gerade genannt hast.
Aber Bam hast du safe drin dann.
Bam habe ich safe drin, ja. Über den beiden sogar noch. Weil er defensiv gewohnt überragend ist und mal wieder ein Defensive Player of the Year Kandidat sein wird, glaube ich, am Ende der Saison. Und was mich sogar etwas wundert, aber er ist, wenn man sich die On-Off-Statistiken anschaut, ist er für die Heat auch tatsächlich, also in Sachen Offense schenkt es sich nicht viel. Die Offense ist 7,5 besser mit ihm als ohne ihn. Bei Butler sind es 7,1 und die Defense ist halt 3,1 Punkte besser mit ihm. Und bei Butler ist sie 4,7 schlechter. Mhm. Butler ein paar Spiele verpasst, das ist schon noch ziemlich noisy, glaube ich, diese Zahlen. Aber trotzdem, ich glaube, Bam ist noch am ehesten das, was man bei diesem bislang sehr enttäuschenden und sehr wilden Heat-Team als so eine Art Fels in der Brandung bezeichnen würde. Also ich glaube, bislang spielt er für die Heat tatsächlich eine größere Rolle als Butler. Und Teil meines Cases ist es auch, Butler jetzt mit nur 30 Spielen. Ich glaube halt nicht, dass er jetzt in der zweiten Saisonhälfte nahezu alle Spiele macht. Also ich glaube, am Ende wird sich das, er wird weiterhin aussetzen. Es war jetzt auch bislang nicht so, dass er irgendwie größere Verletzungen hatte, sondern es waren halt immer so kleinere Sachen oder Rest oder sowas. Ich befürchte, das wird sich fortsetzen im Laufe der Saison. Und das war Butler dann auch noch so ein kleiner Teil. Das war dann aber eher die Butler versus Randall Conversation für mich. Wie gesagt, Bam habe ich tatsächlich noch leicht vor den beiden safe mit drin.
Ja, wie gesagt, also ich finde, man kann hier Cases für alle Beteiligten machen. Es fiel mir auch schwer, Bam rauszulassen. Ja, defensiv hatte einen größeren positiven Impact als Butler, aber ich finde Butler halt offensiv sehr klar den besseren Spieler. 22 Punkte pro Spiel, 6,5 Rebounds, über 5 Assists, 128er Offensivrating, über 60% für Shooting. Ja, er könnte wahrscheinlich mal wieder mehr werfen und dann ein bisschen ineffizienter sein. Also er stirbt halt mal wieder so ein bisschen in Schönheit mit seiner krassen Effizienz da. Und das die Heat defensiv mit Butler auf dem Feld schlechter sind als mit ihm, das halte ich für absoluten Noise, für Rauschen in das Small Sample Size, dass Butler ein positiver Defender ist. Das ist für mich eigentlich sonnenklar und bei Perimeter Defendern, da ist diese Statistik einfach super, super noisy. Aber ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man sagt, ich habe hier lieber einen Spieler, der mehr Spiele macht als Butler. Und gerade zwischen Randall und Butler ist der Unterschied jetzt halt schon 15 Spiele. Zwischen Bam und Butler sind es jetzt 10 Spiele. Gerade weil sie Teammates sind, habe ich mich halt im Endeffekt eher zwischen Butler und Bam entschieden und da dann halt haarscharf für Butler, weil ich halt die offensiven Zahlen da mehr, den glaube ich viel mehr bei Butler versus Bam als den defensiven. Und Bam ist halt offensiv jetzt auch nicht so toll, diese 113er Offensivrating, 59% True Shooting. Wenn da noch ein bisschen mehr gekommen wäre, dann wäre für mich auch safe wieder ein All-Star.
Ja, verstehe ich. Absolut legitimer Case. Wenn ich richtig mitgezählt habe, sind wir jetzt also bei dir Butler, bei mir Bam, aber wir sind jetzt beide bei 11, oder?
Ja, ich habe noch
einen. Wir haben beide DeRozan mit drin. Ja. Das heißt, ich lese mal ein paar Namen vor.
Ja, bitte.
Trae Young, James Harden, Jalen Brunson, Darius Garland und Drew Holiday habe ich da noch in Klammern stehen und einen gewissen Kyrie Irving.
Ja.
Das heißt, von diesen 6 Guards hat es bei uns beiden nur einer reingeschafft. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wer das bei dir ist.
Ja, es ist James Harden. Und es ist mir nicht leicht gefallen. Ich will noch kurz sagen, dass wir auch noch, das ist ja bei mir zumindest Wildcard, ich hätte auch noch einen Frontcourt-Spieler reinnehmen können. Porzingis, auch Jared Allen, ja, der letztes Jahr All-Star geworden ist, waren da auch noch Kandidaten. Es ist schon krass, dass sie halt bei mir aus Garland, Adebayo, Young, Brunson, Irving, Porzingis und Allen, auch Drew Holiday, der mal ein zweites All-Star-Team in seiner Karriere eigentlich noch irgendwie verdient hätte, aber dieses auch einfach zu ineffizient ist, dass es halt von denen keiner bei mir reingeschafft hat. Und gerade bei den Guards, also ich bin echt niemandem böse, wenn er sagt, ey, ich habe lieber Garland als All-Star statt James Harden oder selbst Trae Young, der halt wieder seine 28 und 10 auflegt und die Offense der Hawks mit ihm ist halt auch 12 Punkte besser. Das ist auch wieder krass. Jalen Brunson, der Karriere hinlegt für die Knicks. Kyrie Irving, der zurück ist und super effizient scored. Also die haben alle einen Case. Aber ich habe mich für Harden entschieden, weil also er nochmal einen richtig heftigen offensiven Impact hat von all diesen Spielern und die Defense mit ihm auch funktioniert. Gerade im Gegensatz zu einem Spieler wie Trae Young zum Beispiel. Ich habe oft das Gefühl, dass Harden und Young da oft so in einen Topf geschmissen werden und man sagt, ja, die sind beide scheiß Verteidiger. Aber Harden ist ein so viel weniger schlechter Verteidiger als Trae Young. Ich will es nicht unbedingt sagen besserer, aber er ist ein besserer Defender. Ich will es eigentlich schon sagen. Er ist ein besserer Defender als Trae Young. Allein schon, weil er größer ist und kräftiger. Er kann im Post nicht einfach overpowered werden und er sich da nicht ganz so gehen lässt. Und offensiv legt er halt wieder 22 und 11 auf. Career High im Offensive Rating mit 123, obwohl er, ja, obwohl sein Drive echt stark nachgelassen hat. Das ist heftig. Dann 61% True Shooting. Wie gesagt, die Sixers Offense ist krass, wenn er spielt. Fast 120er Offensive Rating, 9 Punkte besser. Mit ihm auf dem Feld sind sie plus 7, was hier auch zu den besten Werten gehört. Der beste Wert ist von all meinen All-Star-Reservisten im Osten. Also die Sixers sind einfach sehr gut mit James Harden auf dem Feld. Und er hat den statistischen Case, auch wenn er natürlich weit weg von diesen absoluten Monster-MVP-Stats ist, die er vor einigen Jahren mal aufgelegt hat, wo er 36 Punkte im Schnitt gemacht hat und solche Sachen. Ja, jetzt macht er halt 14 weniger, aber es ist halt immer noch mehr als genug, um der Motor von der verdammt effizienten Offense zu sein. Er ist Assist-Leader in der Liga. Und das hat für mich unterm Strich dann halt knapp den Unterschied ausgemacht. Und ich weiß halt auch bei Harden, dass er so gut ist, dass er dieser Spieler ist. Brunson ist jetzt zum ersten Mal auf diesem Niveau. Trae Young ist irgendwie ein ähnlicher Spielertyp, aber halt einfach doch ein bisschen schlechter als Harden, auch wenn er ein besserer Scorer ist. Die Hawks sind auch viel schlechter als die Sixers und das liegt auch an Trae Young aus meiner Sicht. Dann Darius Garland ist, ja, also boah, also den hatte ich eigentlich auch drin, aber Harden ist halt doch nochmal der etwas bessere Playmaker, der viel effizientere Scorer. Kyrie, ja, hat den statistischen Case, aber da will ich mich halt auch nicht drauf verlassen, dass sie die restliche Saison noch spielt und das am Ende der Saison dann gut aussieht. All-Star Kyrie Irving. Ja, wer ist es bei dir geworden?
Also vielleicht ganz kurz, call me old-fashioned, aber wenn man antisemitischen Bullshit in die Welt rausposaunt, dann ist man für mich kein NBA All-Star. Das ist ein bisschen irrational und hat mit dem Basketball an sich nichts zu tun, aber das war für mich dann noch, bevor ich tief reingegangen bin und diese Kandidaten gegeneinander abgewägt habe, habe ich Kyrie eingeklammert. Aber
ganz kurz dazu. Also ich fand die Aktion natürlich auch brutal scheiße, aber ich glaube, dass es eher unreflektiert und unüberlegt und einfach dumm war als antisemitisch.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und er hat halt alles gemacht, was ihm danach auferlegt wurde, wurde gesperrt, Strafe gezahlt etc. pp. Und also ich weiß nicht, wie lange man ihn noch dafür dann abstrafen muss per se. Und ich finde es sowieso immer schwierig. Die wenigsten Spieler sind irgendwie perfekt. Viele machen Fehler, manche kriegt man mit, manche nicht. Also ich habe ihn hier als Kandidat mit aufgeschrieben, aber ich verbuche das eher unter Kyrie Irving Bullshit. Und warum ich halt nicht davon ausgehe, dass er die restliche Saison spielt, ohne dass irgendwas passiert. Das Risiko ist bei ihm einfach deutlich höher und wir müssen ja hier ein bisschen projizieren und da kam dann halt so ein bisschen was zusammen. Nur 32 Spiele gemacht, auch unter anderem deswegen und so weiter.
Bei mir war es am Ende auch eine wahnsinnig harte Entscheidung zwischen James Harden und Trae Young. Und ich habe mich am Ende auch für Harden entschieden, obwohl er nur 28 Spiele gemacht hat.
Ja, genau.
Trae einfach vielleicht auch ein bisschen Bias von meiner Seite aus als Hawks-Fan. Sehr frustrierend, sowohl was man so hört, zwischenmenschlich und so, aber eben auch auf dem Court für seine Verhältnisse sehr ineffizient. Der Fit mit Murray passt noch überhaupt nicht und da ist Trae logischerweise überhaupt nicht unschuldig dran. Und wie du sagst, die Defense spricht dann doch nochmal einen Tick für Harden. Ja, kurzes Shoutout vielleicht noch an Jalen Brunson. Du hast es gesagt, Career Year, wahnsinnig geile Saison, die er spielt. Ja. Aber jetzt, wo ich so laut vor mich her sage, 27,5, 9,8 Assists, Trae Young. Und wir haben den einfach nicht im All-Star-Game drin. Das kann doch nicht sein. Ich gehe mit. Ich habe mich auch für Harden entschieden am Ende. Weil er stand jetzt in der Form, in der sich Trae gerade befindet und in diesem Effizienzloch, in dem er sich befindet, stand jetzt Harden meiner Meinung nach auch tatsächlich einfach der bessere Spieler.
Ja, ich habe mich dann auch doch nochmal einen Tick wurde damit gefühlt, nicht zwei Heat-Spieler drin zu haben, nicht zwei Knicks-Spieler drin zu haben und auch eben kein von den Hawks. Also ja, das geht halt schon, dass man 28 und 10 auch pflegt, wenn man halt relativ ineffizient ist mit 56% True Shooting. Der vielleicht mieseste Defender der Liga, also Jerry macht ja regelmäßig den Case im Pod und dann halt noch, ja, anscheinend diese zwischenmenschlichen Sachen und Leadership-Qualitäten etc. auch noch zu wünschen übrig lassen. Also selbst mit Trae Young auf dem Feld, ja, scoren die Hawks halt die Gegner nur relativ knapp aus. Plus 1,6 und dann ist es halt doch eher auf dem Niveau von Tyrese Haliburtons Teamleistung, sage ich jetzt mal. Und Trae Young hat die viel besseren Mitspieler bei den Hawks als Haliburton bei den Pacers zum Beispiel. Also Young, ich verstehe es, wenn man ihn drin hat wegen dem Output und wegen seines Talents und was er machen kann auf dem Basketballfeld. Aber insgesamt ist mir das dann doch ein Tick zu wenig gewesen. Also bei mir, mein erster Next Man Up wäre Darius Garland und dann Bam Adebayo und dann halt diese Trae Young, Jalen Brunson, Kyrie Irving Truppe, dann Porzingis und Jared Allen. Und dann noch mit ein bisschen Abstrichen Jrue Holiday und OG Anunoby, die sich vor allem halt defensiv hervortun, was ich auch gerne irgendwie honorieren würde. Aber dann war mir die Offense von den beiden halt doch leider eine Spur zu schlecht.
Dann sind wir uns doch im Großen und Ganzen sehr einig. Das heißt, wir haben 11 Spots gleich.
Ich bin überrascht.
Ich habe Bam und du hast Butler. Aber ansonsten sind wir voll auf einer Wellenlänge.
Unfassbar.
Also, spannend. Mal sehen, ob das im Westen auch so sein wird.
Ja, genau. Das ziehen wir uns... Nee, das zieht ihr euch dann morgen rein, falls ihr die Pods jeweils direkt am Release Day reinzieht. Wir nehmen das jetzt gleich noch auf. Ich werde da im Prinzip Julius jetzt vertreten. Wir nehmen nicht zu dritt auf, wie wir es dieses auch schon mal hier bei Jeden Tag NBA gemacht haben, sondern Lorenzo und meine Wenigkeit dann über die Western Conference All-Stars. Dann habt ihr immer noch eure ein, zwei Rubriken, Headline und Trivia hast du ausvorbereitet, hast du gemeint.
Trivia habe ich dabei. Genau, Julius im wohlverdienten Urlaub gerade in Los Angeles. Neidische Blicke auf die Instagram-Stories meinerseits. Aber ich habe dadurch natürlich die große Freude, mit dir eine Folge von unserem Double Step Back Podcast aufnehmen zu können. Wie du sagst, ab Donnerstagmorgen dann, also einen Tag, nachdem dieser Pod hier gedroppt ist. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, ab in den Westen. Und von meiner Seite dann erstmal ciao an euch, liebe Hörer. Hoffentlich hören wir uns morgen bei uns wieder.
Genau, Double Step Back Podcast auf jeden Fall auschecken. Wenn noch nicht geschehen und abstimmen. Also wie gesagt, unbedingt. Nachdem der Double Step Back Pod dann rausgekommen ist, gibt es das Update bei den All-Star Startern. Da können wir vielleicht noch ganz kurz der Vollständigkeit halber überhaupt mal raushauen, wer stand jetzt im Osten starten würde. Da habe ich jetzt immer schön drum herum geredet. Ich habe es hier auch irgendwo offen, Sekunde. Ja, Kyrie Irving würde tatsächlich gerade starten auf Guard neben Donovan Mitchell. Dahinter würden dann Harden und Brown kommen. Aber es gibt natürlich nur zwei Starter auf den Guard-Spots. Dann muss einer unserer Kandidaten schon mal rausfallen, weil wir hatten Irving beide nicht drin. Und dann und
ich habe leider die Befürchtung, dass es Haliburton sein wird. Ich glaube, also die Reservisten werden ja von den Coaches gewotet und erstens hört man da relativ viel von amerikanischen Kollegen, dass viele Coaches das nicht ganz so ernst nehmen oder dass sogar die Assistant Coaches voten und so weiter.
Was krass ist.
Und ich befürchte, dass dann so Namen wie James Harden, Trae Young, aber auch dann DeMar DeRozan und so weiter, dass die einfach mehr ins Auge springen auf einen flüchtigen Coachblick und dass dann Haliburton am Ende derjenige sein wird, der da im Frontcourt, im Backcourt, Entschuldigung, in die Röhre gucken muss. Was wahnsinnig, also wie gesagt, ich habe ihn sowohl als Lock als auch als Starter, also ich fände das eine mittlere Katastrophe, wenn es der am Ende nicht reinschafft, aber ich befürchte, dass es darauf hinauslaufen könnte.
Ja, eine mittlere Katastrophe fände ich es nicht und es würde mich jetzt auch nicht so sehr wundern, weil Coaches dann auch öfter einfach Spieler aus klaren Winning-Teams nehmen, klaren Playoff-Teams, die deutlich mehr als sie auf ihre Spiele gewinnen. Und das ist bei den Pacers halt nicht der Fall, deswegen ist es für mich keine Katastrophe, aber wie gesagt, ich hätte ihn ja eigentlich auch drin. Frontcourt sind Stand jetzt KD, der auch die meisten Votes bekommen kann. Super knapp aber vor Giannis und vielleicht gehen wir jetzt noch ein paar Votes abhanden, weil er gerade verletzt ist. Dann dürfte Giannis als Captain sein Team zusammen wählen. Ansonsten ist es KD, die drittmeisten Votes ganz, ganz knapp jetzt Tatum vor Embiid, also auch das ist noch offen. Dann kommt mit riesigem Abstand Jimmy Butler. Ja, gut, so viel dazu. Wenn ihr noch abstimmen wollt, dann, wie gesagt, habt ihr noch Zeit bis zum 22. am frühen Morgen on.nba.com/allstarvoting75, um diesen Pod damit zu supporten. Also wenn ihr abstimmt, nur um den Pod zu supporten, dann ist es natürlich auch schon was wert. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das ist dann eine Folge von Luca mit David zu den Eastern Conference Contendern. Sehr passend zum heutigen Pod. Thank you.